Am Morgen des ersten Tages der Woche, da gehen die Frauen auf den Friedhof und schauen mal nach dem Grab. Wie man es so macht, wenn man ein Grab hat, das man betreut. Das haben bei uns in den Gemeinden viele schon vor dem ersten Tag der Woche gemacht, nämlich letzte Woche. Ich sehe das manchmal ein bisschen aus meinem Bürofenster, zumindest in Bernloch drüben, aber ich bin sicher, hier war es ganz genau so. Das letzte Woche, wo es ein bisschen warm geworden ist, da war was los auf dem Friedhof. Da sind sie auf einmal angerückt, alle mit ihren Häckler und mit Blumen und manche haben den Schubkarren sogar mitgebracht. Das ist jedes Jahr ein Schauspiel, wenn man da so zuguckt, was da so los ist, wenn es Richtung Frühling geht. Und natürlich macht man das bei uns auf dem Friedhof vor den Feiertagen, dass man das Grab richtet, weil es wird ja gesehen, wenn man auf den Friedhof geht. So gehen die also hin, bei uns auch, und kümmern sich ums Grab. Und so kommen die Frauen damals auch ans Grab. Nicht mit Blumen ausgestattet, nicht mit dem Häckle, aber mit Öl. Sie erwarten das Grab so, wie man es gewohnt ist. Zu, verschlossen, der Tote drin. Was aber, wenn es gar keinen Toten mehr gibt? Die Frauen staunen schon ganz ordentlich darüber, dass das Grab offen ist. Und noch mehr staunen sie über die Nachricht von den weißgekleideten, sicherlich hübschen Männern, die ihnen die Auferstehung Jesu mitteilen. Wenn heute Morgen, wenn Sie jetzt hier in der Kirche unterwegs waren, Ihnen jemand auf dem Friedhof gesagt hätte, der Herr ist auferstanden, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so die überraschende Botschaft gewesen. Dann hätten Sie wahrscheinlich gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden oder so. Am Ostermorgen wäre das gar nicht so, für uns gar nicht so ungewohnt gewesen. Aber nehmen Sie mal an, Sie kommen auf den Friedhof und erwarten, dass das alles ist wie immer. Grab zu, Toter drin und auf einmal ist das Grab offen und kein Toter mehr da. Dann staunt man schon mal gewaltig. Dann bringt einen das erstmal durcheinander. Ich will mit uns heute ein bisschen uns auf die Suche machen, wo Ostern eigentlich beginnt. Denn da beginnt es für die Frauen an dem Morgen noch nicht. Da ist für sie noch nicht wirklich ein Freudenfest, als sie auf das Grab kommen, sondern erstmal ein Schock. Das Grab ist offen, es ist leer. Der Lukas erzählt es so, und da können wir uns ein bisschen auf die Suche machen, wann Ostern beginnt. Ich blende euch mal den Anfang von dem Text ein, wie Lukas das beschreibt. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Das Erste, was die Frauen machen, ist, dass sie erstmal zuhören, was die Männer ihnen da sagen. Und dann erinnern sie sich an die Worte Jesu, weil sie dazu aufgefordert werden. Sie denken zurück an das, was er gesagt hat, was sie von ihm wissen. Und dann gehen sie wieder und erzählen das weiter. Ist ganz interessant, was es bei denen auslöst, weil die Evangelien das unterschiedlich beschreiben. Im Markus-Evangelium heißt es zum Beispiel, dass sie es mit der Angst zu tun bekommen und vom Grab richtig fliehen. Die rennen weg. Bei Matthäus, da heißt es, sie brechen auf mit Furcht und großer Freude. Also irgendwie beides. Furcht einerseits, aber irgendwie auch große Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und dann begegnet ihnen Jesus auf dem Weg, so erzählt es der Matthäus. Johannes erzählt das, was wir gerade gehört haben, von der ratlosen Maria, die wieder zurückkommt, die aber auch erstmal zu den Jüngern geht und ihnen von dem Rätselhaften, was da auf dem Friedhof passiert ist, berichtet. Nun ja, ganz genau wissen wir es wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass sie zurückgehen, denn das ist in allen Evangelien gleich. Sie gehen zu den Jüngern und sagen erstmal weiter, was da so Kurioses passiert ist und was sie auch rätseln. Und was machen die Jünger dann? Lukas erzählt uns, was dann passiert. Sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Jakobusmutter, und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihn nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Liebe Gemeinde, jetzt kommen die Frauen zu den Jüngern und erzählen, was sie da erlebt haben, und die halten es einfach für Geschwätz. Jetzt kann man vermuten, dass die Jünger vielleicht auf das, was die Frauen gesagt haben, nicht viel geben, aber ich glaube, dass es gar nicht so ist, denn die waren jetzt nicht solche Showies, die nicht viel auf das Reden von Frauen gehalten haben, sondern sie waren mit den Frauen Rat Maria, Magdalena und all den anderen, die da waren, ja vertraut. Man hat denen durchaus geglaubt, was sie sagen. Das war, glaube ich, nicht das Problem, dass es die Frauen sagen, sondern was die erzählen. Das ist das, was so unglaublich ist und was sie für Geschwätz halten. Was sie da zu hören bekommen, das kann einfach nicht sein. Was die Frauen berichten, das ist schlichtweg nicht vorstellbar. Dass der Jesus, den sie ja haben sterben sehen, und wenn es nur aus der Entfernung war, aber sie haben ihn sterben sehen, dass der auf einmal nicht mehr da sein soll, dass er auferstanden sein soll. Sowas geht nicht. Das passt nicht in das Weltbild, das passt nicht in die Vorstellungen, und deshalb tut man es als Geschwätz ab. Heute würden wir vielleicht sagen, das sind doch Fake News, was ihr da mit uns mitbringt vom Friedhof. Kann nicht sein. Das geht nicht. Für die Jünger war die Botschaft von der Auferstehung Jesu zuallererst mal kein freudiges Ostererlebnis, sondern es hat sie noch mehr verunsichert, als sie sowieso schon verunsichert waren. Der Ostermorgen ist für sie in dem Moment noch kein Freudenereignis, sondern eher das Gegenteil. Während sie gerade damit begonnen haben, sich mit dem Sterben Jesu abzufinden, das Anfangen zu verarbeiten, kommt der nächste Hammer, dass der Leichnam weg ist und das Grab leer ist. Das, was die Frauen ihnen da erzählen, das klingt so unglaubwürdig, das kann man eigentlich sich gar nicht so ausdenken, und glauben offensichtlich schon gleich gar nicht. Wer an dem Morgen tatsächlich bewusst Fake News verbreitet, sind die jüdischen Hohenpriester. Denen ist es nämlich auch suspekt, was man da hört von dem Friedhof, und die können das auch nicht glauben und sagen, das darf man auch gar nicht glauben. Deshalb verbreiten die fröhlich diese Fake News und sagen, erzählt doch mal, sie bestechen sogar römische Soldaten. Das muss man sich mal überlegen, dass jüdische Hohepriester Geld geben, mit viel Geld heißt es da, an römische Soldaten, dass die Lüge weiter erzählen, der Leichnam sei geklaut worden. Es wird ganz schön Aufwand betrieben, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Weil es sie alles auf den Kopf stellen würde, wenn Jesus tatsächlich auferstanden wäre. Und liebe Gemeinde, an diesem Punkt, dass es so schwer zu glauben ist, dass es irgendwie so unfassbar und unlogisch ist, was Ostern erzählt, an dem Punkt stecken auch heute ganz viele Menschen fest. Das kann doch nicht sein. In unserer aufgeklärten Welt und in unserer Gesellschaft, wo man nur das glauben kann, was auch bewiesen ist, da löst bei vielen die Osterbotschaft genau das aus. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, das geht nicht. Das ist nicht vereinbaren mit dem, wie wir unsere Erfahrung gemacht haben, wenn jemand gestorben ist. Wenn jemand gestorben ist, dann ist er tot, fertig, aus, Ende. So denkt man heute auch. Gräber gehen nicht auf, dort verrotten die Körper. Die Natur gibt es so vor, und deshalb kann es und darf es nicht anders sein. Das macht für vielen es sehr, sehr schwer, das heute zu feiern, was wir verkündigen. Weil so gegen jede Erfahrung, gegen jede Logik ist. Und es ist schon beeindruckend, wie auch heute Aufwand betrieben wird, mit der man diese Osterbotschaft in Frage stellt. Jedes Jahr wieder neu beauftragt man Studien, warum das alles nicht so gewesen sein kann und wie es denn dann gewesen sein könnte. Und dann gibt es natürlich auch krude Ideen, was da alles passiert sein könnte, ob Jesus gar nicht wirklich tot gewesen ist oder ob man ihn irgendwo heimlich behandelt hat auf dem Weg zwischen Kreuz und Grab oder sowas. Oder auch die Theologen haben sich da schon was einfallen lassen, die sagen, Jesus ist nicht leiblich auferstanden, sondern nur in die Verkündigung auferstanden, also nur quasi geistig auferweckt worden. Das sind alles solche Methoden, um dem aus dem Weg zu gehen, dass es wirklich so gewesen sein könnte. Das ist schon interessant, was man da alles tut, was man alles sich ausdenkt, nur weil es nicht sein darf, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch schwieriger wird in den nächsten Jahren, denn man wird wahrscheinlich skeptischer werden, wenn solche Botschaften verkündigt werden, die so schwer zu glauben sind. Also es ist ja jetzt schon so, dass man manchmal, je mehr künstliche Intelligenz Dinge erzeugt, die gar nicht wirklich da waren. Es gibt ja jetzt schon Bilder, die konstruiert sind, aber es war nie wirklich so. Oder vielleicht erinnern Sie sich, dass unsere Bundesinnenministerin sich per Videoschalte mit dem Bürgermeister von Kiew unterhalten hat, aber es war der gar nicht, sondern es war nur so ein künstlich erstellter Klitschko. Und je mehr das in unsere Welt kommt, wird wahrscheinlich man auch skeptischer gegenüber solchen Botschaften wie der Osterbotschaft, weil es einfach nicht sein kann und nicht sein darf. Liebe Gemeinde, die Osterbotschaft ist zuallererst mal eine Herausforderung, weil sie nicht ins Schema passt. In das, was wir aus unseren Erfahrungen, aus unseren Beobachtungen abgeleitet haben, das, was wir in die Gesetze der Welt gefasst haben. Und die Gesetze, auch die Naturgesetze, wie wir sie beschreiben, kommen ja aus den Beobachtungen, wie Wissenschaftler, die den Gang der Natur wahrnehmen und wie es dann eben abgeleitet wird, wie es immer sein muss. Und dagegen steht diese Botschaft vom Ostermorgen erstmal. Das passt nicht. Und es fängt eben mit den Jüngern am Sonntagmorgen nach dem Passafest an, mit dem Bericht der Frauen. Das passt nicht. Das passt nicht in die Vorstellung, es passt nicht ins Weltbild, auch nicht in die Logik. Und deshalb sagen sie, das ist doch Geschwätz. Entweder man macht es so, man verwirft diese Botschaft und sagt, das kann unmöglich sein. Oder man macht es wie Petrus. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Der kann es auch nicht so richtig verstehen. Und trotzdem steht er aber auf. Irgendwas in ihm treibt ihn. Und das macht mir den Petrus oft so sympathisch, dass der jetzt losgeht und diese Sache mal auf den Grund geht. Dass er mal nachfragt und es rauskriegen will. Obwohl er sich ja eigentlich versteckt hat mit den anderen Jüngern, weil es ja für sie immer noch gefährlich war. Und jetzt aber an diesem Morgen ist es egal, wie gefährlich es ist, sondern er geht raus. Trotzdem, dass es gefährlich für ihn sein könnte. Jetzt, wo römische Soldaten ihn und die anderen Jünger sogar als Grabräuber verleumden, wo es eigentlich noch kritischer für ihn ist, geht er los, weil er das sehen will. Und er sieht das leere Grab und dann steht da, er wundert sich. In ihm beginnt es zu grübeln. Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Moment in der Ostergeschichte. Also für Petrus ist es ein ganz entscheidender Moment, vielleicht sogar der Moment, wo für ihn Ostern beginnt. Denn er wundert sich. Er tut jetzt nicht mehr ab, was die Frauen gesagt haben, sondern er wundert sich. Und das Wort, das Lukas hier verwendet, kommt ganz oft im Lukas-Evangelium vor. Taumazo heißt es. Das beschreibt, in einem Lexikon steht, ein ahnungsvolles oder ehrfurchtvolles Staunen vor dem Göttlichen, das aber noch nicht mit dem echten Glauben identisch ist. Also er kann es noch nicht glauben, aber er staunt darüber. Und irgendwie auch ehrfurchtsvoll wundert er sich, was da passiert ist. Das ist eine Vorstufe zum Glauben für den Petrus. Aber am Ostermorgen ist das womöglich der entscheidende Moment für ihn, dass aus Angst und Verunsicherung und dem Abtun von dem, was er gehört hat, Glaube werden kann. Glaube an die Auferstehung. Denn in ihm kommt dieser Gedanke auf, kann es vielleicht möglich sein, dass Gott etwas kann, was eben nicht in unsere Logik passt? Dass Gott Möglichkeiten hat, die außerhalb der Möglichkeiten liegen, die ich so kenne oder sehe. Kann es Dinge geben, die er kann, die außerhalb des von mir Vorstellbaren liegen, die mit den Beobachtungen von uns, die mit den Naturgesetzen, wie wir sie aus dem Beobachten der Welt abgeleitet haben, nicht zusammenpassen? Kann Gott das Übernatürliches, sowas wie die Auferstehung von der Toten, kann er das? Und wenn ich mir vorstelle, dass der Petrus darüber nachgrübelt, dass er sich so wundert, dann müsste es ihm eigentlich eine Hilfe sein, was er mit Jesus schon erlebt hat. Denn er war ja schon bei einigen Wundern dabei. Er hatte schon erlebt, dass Jesus Dinge gemacht hat, die nicht in die Logik gepasst haben, die nicht erklärbar waren, die nicht in die Vorstellungen gepasst haben, wie es sein soll. Er hat sogar schon Totenauferweckungen erlebt. Er war dabei, als die Tochter des Jairus wieder zum Leben gerufen worden ist. Da war er einer von ganz wenigen, die in diesem Raum beim Jairus mit dabei waren. Oder als Lazarus aus dem Grab rausgekommen ist, war er doch dabei. Petrus hat mit Jesus schon Dinge erlebt, die es ihm jetzt leichter machen, das glauben zu können, was für andere so unglaublich sein muss. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, dass man, wenn man weiß, was Jesus getan hat, dann hilft es zu glauben, dass Gott noch viel Größeres tun kann. Dass er noch Möglichkeiten hat, die noch viel, viel weiter gehen. Bei Petrus beginnt es an diesem Ostermorgen jedenfalls indem er selber aufsteht, hingeht, nachschaut und sich verwundern lässt. In diesem Moment, da dreht sich was von diesem, dass die Osterbotschaft eine Herausforderung ist, zu dem hin, dass sie glaubwürdig wird. Hier tut sich in der Ausweglosigkeit plötzlich ein Weg auf. Hier wird aus der totalen Trauer und der Verzweiflung, der wird auf einmal Hoffnung und vielleicht sogar dann Freude. So richtig glauben kann es der Petrus in dem Moment noch nicht. Er kann es erst später, als ihm Jesus dann tatsächlich begegnet, ihm und den Jüngern. Aber schon an diesem Morgen, als er am leeren Grab steht und sich wundert, das ist so ein österlicher Wendepunkt, weil er nämlich da Gott die Möglichkeit gewährt, dass er etwas kann, was er eigentlich nicht können sollte. Und wenn wir mal die Ostergeschichte angucken, dann entdecken wir, dass viele in ganz unterschiedlichen Momenten so einen Ostermoment erleben. Ein Wendepunkt, wo für sie persönlich das anfängt, Ostern zu werden. Maria zum Beispiel, haben wir vorher gehört, die kann an Jesu Auferstehung glauben, als der vermeintliche Gärtner ihren Namen nennt. Maria, da sagt sie, da erkennt sie, das ist Jesus, das ist Rabuni, das ist der Auferstandene. Aber schon vorher hat sie so einen kleinen Ostermoment, als die weiß gekleideten Männer ihr in Erinnerung rufen und sagen, erinnere dich an das, was Jesus gesagt hat. Da beginnt es schon zu grübeln. Da beginnt es schon, dass es möglich sein könnte, dass er das, was er angekündigt hat, nach 3 Tagen werde ich auferstehen, wirklich passieren kann. Ein erster kleiner Ostermoment. Oder die Emmaus-Jünger, ihr kennt die Geschichte alle, die traurig heimgehen nach Emmaus und für sie wird klar, in dem Moment, als Jesus das Brot bricht, dass er auferstanden ist und dass er bei ihnen ist. Da geht ihnen ein Licht auf. Ein Ostermoment im Brotbrechen. Und dann ist es auch kein Problem mehr, dass er ab diesem Moment für sie nicht mehr sichtbar ist, nicht mehr direkt bei ihnen ist. Aber ab diesem Moment können sie es glauben. Da fängt für sie Ostern an. Oder Thomas, der braucht ein bisschen länger. Bei dem sind die Zweifel und die Fragen ein bisschen kräftiger. Er kann es erst glauben, als Jesus ihm gegenübersteht und als er ihm sagt, leg deine Hände in meine Wunden. Aber auch schon vorher, 8 Tage vorher, als seine Jüngerkollegen ihm erzählen, uns ist er erschienen da, gibt es zumindest die Möglichkeit, dass das sein könnte, was die Jünger da erzählen. Auch wenn es ihm noch schwerfällt, es zu glauben, aber es fängt an, Ostern zu werden. Und um diesen Moment geht es mir heute. Da, wo es losgeht, wo Ostern beginnt, wo man Gott die Möglichkeit gewährt, dass er das tatsächlich machen kann. Auch gegen alle Logik. Da fängt nämlich Ostern an. Und wo ist dein Ostermoment? Hast du auch so einen Moment, wo das bei dir angefangen hat oder wo du gesagt hast, ja, da habe ich angefangen, Gott die Möglichkeit zu geben, die größer ist als Logik, größer ist als meine Erfahrung? Kannst du es benennen, der Punkt, wo du sagst, da habe ich Gott zugestanden, dass er über den Naturgesetzen steht, über dem, was wissenschaftliche Methoden als möglich festgelegt haben? Vielleicht ist es ja ganz ähnlich wie beim Petrus ein Moment, wo man ins Grübeln kommt, wo man sich wundert, wo man nachdenkt und wo man sagt, kann es sein, dass es mehr gibt, als ich für möglich gehalten habe? Dann ist das dein Ostermoment. Oder vielleicht ist es ganz ähnlich wie beim Thomas, dass andere erzählen, was sie erlebt haben mit Jesus und dass das der Ostermoment ist, wo es anfängt, wo es losgeht. Dass dir jemand erzählt hat, was er mit Jesus er oder sie mit Jesus erlebt hat und da hat es angefangen. Kann das sein, dass es wirklich so ist? Oder vielleicht ist sie bei Maria. Ein Erlebnis, das für dich persönlich ganz wichtig war, wo er dir persönlich begegnet ist. Dann war das dein Ostermoment. Oder vielleicht auch wie die Emmaus-Jünger. Bei denen war es das Abendmahl, das Brotbrechen. Vielleicht ist auch eine feste Form, die man gewohnt hat, gelernt hat und in der man dann angefangen hat, Gott das zu ermöglichen, dass er das wirklich kann, was von Ostern berichtet wird. Oder vielleicht ist für dich jeder neue Morgen, jeden Morgen, wenn du aufwachst und du merkst, dir ist ein neuer Tag geschenkt oder vielleicht, dass du nach einer Krankheit wieder quasi wie zu einem zweiten Leben gesund geworden bist. Das kann auch so ein Ostermoment sein, wo man sagt, ja, Gott kann mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Wann begann oder beginnt für dich persönlich Ostern? Diesen Moment will ich uns heute in den Mittelpunkt rücken, weil dieser Moment, wo wir sagen, Gott kann mehr, als wir vielleicht gedacht haben, der ist ganz entscheidend, weil der nämlich ganz viel verändert, der bringt ganz viel mit sich. Dieser Moment, der ist wie eine Weiche, wo es festlegt, in welche Richtung es danach weitergeht. Dieser Moment, der kann es möglich machen, dass aus Trauer Freude wird. Da, wo wir Gott Großes zutrauen und auch mehr, als wir vielleicht im ersten Moment denken, Da kann aus Trauer, aus was Belastendem, aus was Schwerem Freude werden. Oder aus einem Ende kann ein Anfang werden, ein Anfang von was ganz Neuem, wenn Gott anders sein darf, als wir ihn bisher kennengelernt haben. Dann gibt es die Möglichkeit, dass dann Neues entsteht, was vielleicht völlig unbekannt ist für uns. Aus ängstlichem Verbarrikadieren kann mutiges Bekennen werden, wenn es nach dem Tod auch eine Auferstehung gibt. Dann sieht man nicht mehr nur die Gefahr, nicht mehr nur die Grenzen, sondern das, was Gott Großes tun kann. Aus dem Blick auf die Grenzen unserer Welt, da tut sich wie ein Universum auf von Gottes Möglichkeiten. Deshalb ist dieser Moment so wichtig, weil da ganz viel auf einmal aufgeht. Sobald Übernatürliches möglich ist, kann aus Verzweiflung Hoffnung werden. Aus Fragen kann ein Glaube werden. Und alles das. Das, liebe Gemeinde, das ist Ostern eigentlich. Das ist genau dieser Moment, wo wir merken, Gott kann Größeres. Der verändert viel im Leben. Der kann ganz viel Veränderung mitbringen. Dann ist Ostern nämlich nicht mehr nur eine Herausforderung, dass man irgendwas, was schwer zu glauben ist, fassen muss, sondern dann ist es wie ein Quantensprung in der Erkenntnis der Wirklichkeit, so habe ich es mal benannt. Weil dann auf einmal ganz viel mehr Erkenntnis da ist, dass die Wirklichkeit viel, viel größer ist, als man sie eigentlich gedacht hat. Das ist das, was Ostern auslöst. Da gibt es so viel mehr. Und das ist ein Riesenfortschritt in der Erkenntnis der Wirklichkeit, nicht weniger. Weil dort, wo man Gott nicht in die Grenzen des eigenen Denkens und die eigenen Erfahrungen eingrenzt und sperrt, da tut sich ein Reich auf, so wie der Himmel, wenn man hinter das Blaue hinausblickt. Das finde ich ganz wertvoll und ganz wichtig, gerade für die Zeit heutzutage, wo einem so viel in Frage gestellt wird und wo einem so gesagt wird, warum das alles nicht wirklich gewesen sein kann. Da ist wichtig, dass wir den Blick darüber hinausrichten und staunend und gerne auch noch fragend zulassen, dass Gott Möglichkeiten jenseits der Gesetze hat, die wir aus unseren Beobachtungen festgelegt haben. So führt Ostern zu einem Glauben, der über die Welt und über dieses Leben hinausgeht. Und das ist das, was eigentlich Ostern kann. Das ist die Kraft, die in Ostern liegt. Dass es mehr gibt, als unser Verstand erfassen kann. Das zeigt uns der Ostermoment, der Ostermorgen. Und eigentlich müsste das auch für alle, die Freude an der Wissenschaft haben, interessant sein. Denn genau das treibt ja eigentlich Wissenschaftler an. Dass man das Größere entdeckt. Dass man fragt nach dem, was da mehr ist. Zum Beispiel einer, der das so gemacht hat, der Galileo Galilei hat mit seinem Fernrohr in den Himmel geschaut und hat die Möglichkeiten entdecken wollen, die da noch viel mehr sind, die dahinter sind und hat sich vielleicht auch gefragt, ganz ähnlich wie der Petrus, kann es sein, dass es mehr gibt als das, was man seither so in seinen Vorstellungen, in seinen begrenzten Vorstellungen sich gedacht hat? Kann es sein, dass es viel tiefer geht, als dass da Lichter an Schalen auf dem Himmel aufgehängt sind? Kann es sein, dass es ein viel größeres Universum gibt? Und dann hat er hingeschaut und hat es entdeckt. Und auch damals hat es welche gegeben, die haben gesagt, das kann nicht sein, weil das darf nicht sein. Es war ausgerechnet die Kirche, die ihm das schwer gemacht hat. Heute ist manchmal eher andersrum. Aber gerade die Möglichkeit, dass da noch mehr sein kann, die treibt eigentlich Wissenschaftler an. Ohne die hätten wir solche Entdeckungen nie gemacht. Ohne den Gedanken, dass da noch mehr sein kann, hätte man Magnetismus nie entdeckt. Da hätte man viele Kräuter und Heilmethoden und Medikamente nicht gefunden. Ohne diese Idee hätte ein Kolumbus sich nie auf den Weg gemacht auf den Ozean und auch ein Magellan wäre nie losgesegelt und so weiter. Das treibt eigentlich Wissenschaft an, dass da mehr gibt, als man im eigenen Horizont sieht. Und wenn Wissenschaft entdecken will und neugierig ist und nicht nur skeptisch alles anzweifeln will, dann müsste sie eigentlich an Ostern genau die gleichen Maßstäbe anlegen und sagen, ja, wahrscheinlich gibt es da mehr. Und wo ist das mehr? Und dann muss man sich auf die Suche machen. Genau dann wird es nämlich Ostern. Ostern beginnt mit der Möglichkeit, dass Gott mehr kann, dass sein Plan viel weiter reicht, als wir bisher dachten. Das ist der Moment, in dem Ostern befreit. Das ist der Moment, der notwendig ist, dass Glaube entsteht. Und nur mit dieser Bereitschaft entfaltet sich Ostern so wirklich. Deshalb nehmt es heute mit. Ostern wird für uns heute ein Erlebnis, nicht nur eine Erinnerung an das, was damals passiert ist, sondern wirklich ein Erlebnis für uns heute, wo wir Gottes Möglichkeiten größer sehen als die, die wir bisher in unserem Leben erkannt haben. Das zeigt uns der Ostermorgen. Das Leben geht über den Tod hinaus. Das sprengt unser bisheriges Denken. Das lässt uns ein Glauben leben, der über Irdisches hinausgeht. Deshalb mach's wie Petrus und geh los, auch wenn du vielleicht das, was man jetzt an Ostern verkündigt, noch mit vielen Fragezeichen versiehst oder vielleicht für Geschwätz hält. Dann geh trotzdem los und lass dich erstaunen und verwundern. Geh los, wo du in Angst sitzt, wo du dich verbarrikadiert hast, in Sorgen. Geh los, wo der Tod so bedrohlich und wie das Ende aussieht. Geh los, indem du Gott zugestehst, dass er mehr kann, dass er mehr ist als das, was wir verstehen. Denn genau da beginnt es, Ostern zu werden. Amen.